Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Ruhepol, der Podcast für Führungskräfte im Wandel der Zeit. Du fühlst dich oft getrieben, unter Druck und kommst gar nicht mehr richtig zur Ruhe? Du wünschst dir mehr Entspannung, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Sowohl in deiner Rolle als Führungskraft, aber auch in deinen anderen Rollen im Leben? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Therese Ackermann, ich bin Expertin für Veränderungsprozesse und das autonome Nervensystem und wünsche dir viel Spaß bei dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder einschaltest im Podcast Ruhepol. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, was mir besonders am Herzen liegt. Wie du vielleicht weißt, ist es so, dass ich auch für Themen stehe, die sich in unserer Gesellschaft wandeln dürfen. Und ich möchte diesen Themen einfach mehr Präsenz, mehr Raum geben. Und eines dieser Themen ist das Thema Trauer. Und tatsächlich habe ich mich selber auch schon viel damit beschäftigt durch meine eigene Geschichte. Meine Eltern sind ja beide relativ früh verstorben. Und ja, gleichzeitig habe ich eine Freundin, die sich auf genau das Thema spezialisiert hat, Dr. Tanja Pfister. Und Tanja habe ich heute im Gespräch in meinem Podcast. Tanja ist Expertin für individuelle Trauerprozesse und sie begleitet Menschen, die vor allem auch das Gefühl haben, dass sie in der Trauer feststecken und die irgendwie das Gefühl haben, dass sie keinen richtigen passenden Raum für ihre Trauer finden, wirklich wie sie quasi mehr und mehr diese Trauer integrieren. Ich freue mich total, dass ich Tanja damit heute im Gespräch habe und wir reden einerseits sowohl über Tanjas persönliche Geschichte, um dann auch ein bisschen darauf einzugehen, ja, dass einfach Trauer wirklich unterschiedlichste Wege haben kann und dass jeder Mensch, der selbst vielleicht auch Trauer erlebt, ja, nicht sich irgendwie ständig vielleicht auch falsch fühlen sollte, sondern dass es wirklich darum geht, seinen eigenen Weg mit seiner Trauer zu finden, fernab von allen Mythen und allen Ratschlägen, die vielleicht auch von außen kommen. Und wir sprechen auch darüber, wie Angehörige mit Trauer vielleicht auch umgehen können, wenn sie ja im Angehörigenkreis Trauer erleben oder auch Führungskräfte, die Mitarbeiter haben vielleicht, die Trauer erleben, was da hilfreich sein kann. Und ja, wir sprechen auch ein wenig, weil das Thema mir einfach immer wieder wichtig ist, auch über den gesellschaftlichen Wandel, so dass einfach Trauer vielleicht auch wieder einen anderen Platz in unserer Gesellschaft bekommen kann. Und ja, ich freue mich total, dass ich diesem Thema damit ein bisschen mehr Raum in der Gesellschaft geben kann und freue mich total, dass Tanja mit mir im Gespräch war. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit unserem Interview. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und zum Anfang meines Podcasts stelle ich immer gerne bei Interviews die Frage, wenn du selbst mal so einen richtig stressigen Tag hast, was hast du denn eigentlich für eine Ressource für dich? Was hilft dir da, gut rauszukommen und gut in dir verankert zu sein?
Das ist eine gute Frage, weil ich versuche ja, dass der Tag gar nicht erst stressig wird und deshalb starte ich ja schon so in den Tag, dass er für mich beginnt. Also ich habe tatsächlich am Morgen, nehme ich mir richtig viel Zeit für mich. Ich stehe auch früh auf, kommt mir entgegen, dass ich Frühaufsteherin bin. Und da habe ich so einige Dinge, die ich mache. Ich meditiere, ich mache Übungen für meinen Rücken. Und ich gehe, außer ich bin verletzt, so wie im Moment, dann raus und laufe. Und das dauert schon ein Weilchen. Und anschließend frühstücke ich in aller Ruhe und dann startet erst mein Tag. Und dann ist soweit der Tag für mich schon gut gelaufen, dass er eigentlich gar nicht mehr wirklich stressig werden kann.
Ja, sehr schön. Das ist ein guter Tipp, am Morgens direkt erstmal mit sich zu starten. Jetzt treffen wir uns ja heute, um über das spannende Thema Trauer zu sprechen und ich will dem Thema einfach auch selber mehr Sichtbarkeit geben, weil ich ja selber auch durch die frühen Tode meiner Eltern da Erfahrungen habe und finde es total toll, dass du dich auch auf das Thema spezialisiert hast und gleichzeitig finde ich es gerade bei dem Thema auch total wichtig, mal so ein bisschen zu erfahren, warum beschäftigst du dich eigentlich mit dem Thema Trauer? Vielleicht magst du die Zuhörer mal mitnehmen. Ich meine, ich kenne deine Geschichte ja recht gut, aber die Zuhörer mitnehmen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, irgendwann habe ich erkannt, dass ich in dem Bereich spezialisiert bin, dass mich das Leben zur Spezialistin gemacht hat. Also ich habe schon früh Menschen verloren, Großeltern, Tiere. Mein Vater ist dann gestorben, als ich 10 Jahre alt war, ganz plötzlich beim Autounfall. Also er war am einen Tag noch da, am nächsten nicht mehr. Und dann, ja, ist unser Nachbarmädchen verstorben. Und immer wieder hatte ich Verluste, ganz gravierend war es dann, als mein Mann gestorben ist. Und bei ihm war es eben anders als bei meinem Vater. Mein Mann war über viele Jahre hinweg schwer krank. Also da konnte ich mich ja eigentlich vorbereiten auf den Abschied. Und es hat mich dann aber in ein ganz, ganz tiefes Trauerloch, wie ich immer sage, ja, reinkatapultiert, reingesaugt fast schon. Und da habe ich eben sehr, sehr viel Mühe gehabt, mich da wieder raus zu kämpfen. Ja, es war ein echter Kampf, da wieder rauszukommen. Und weil ich weiß, wie schwer das ist und weil ich es geschafft habe, möchte ich unbedingt anderen Menschen diesen schweren Kampf, diese lange Strecke erleichtern und sie dabei unterstützen, dass sie ja vielleicht nicht ganz so viel Kraft dafür brauchen, auch nicht ganz so viel Zeit dafür brauchen wie ich. Und vor allen Dingen möchte ich, dass sie sich in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz gesehen fühlen.
Ja, wunderschön. Vielleicht zur Einordnung, wie lange ist das jetzt her mit dem Tod deines Mannes?
9 Jahre.
Mhm. Genau, also vor neun Jahren. Wir haben uns ja in dem Prozess auch irgendwann kennengelernt. Und wenn ich es richtig weiß, dann hat dir ja der Körper da sehr geholfen. Magst du da was zu erzählen, warum du deine Erkenntnis, warum der Körper und vielleicht auch das Nervensystem so wichtig sind, um Trauer zu verarbeiten?
Also bei mir war es tatsächlich so, ich würde mich jetzt als sehr verstandgesteuerten Menschen bezeichnen. Ich war ja auch an der Uni als Wissenschaftlerin, immer viel gelesen, viel über Wissen des Lebens begriffen und vieles eingeordnet. Und so habe ich das eben auch versucht bei meinem Mann. Ja, und ich habe auch schon versucht, mich vorzubereiten, als er noch gelebt hat, weil ich schon gemerkt habe, oioioi, das wird wirklich schlimm werden. Und habe da ganz viel gelesen. Und als dann soweit war, habe ich aber gemerkt, also irgendwie die ganzen Bücher helfen mir nicht. Und tatsächlich war es ja auch so, ich war dann bei einer Psychologin, weil ich habe mir Unterstützung auch von außen gesucht. Und dazu rate ich allen Trauernden, sucht euch, holt euch alle Unterstützung, die ihr bekommen könnt. Und diese Frau hat damals zu mir gesagt, sie haben alles verstanden, nur mit ihren Emotionen hängen sie hinterher. Ja, das war, habe ich auch verstanden. Nur konnte sie mir dann nicht sagen, wie ich denn jetzt die Emotionen herhole. Wie hole ich sie denn her, wenn ich mit den Emotionen hinterherhänge? Und ich hatte dann ein ganz einschneidendes Erlebnis bei einem Soul Motion Workshop. Das ist ein bewusster Tanz, eine Art Tanzmeditation. Und da habe ich zum ersten Mal gespürt, wie es sich anfühlt, sich mit der Trauer, ohne sie wegzuschieben, ohne vor ihr davon zu laufen, sondern wie man sich mit der Trauer lebendig und energetisch fühlen kann. Und das will ich ja seitdem allen Trauernden zeigen und beibringen.
Ja, mega spannend, weil ja auch in meiner Geschichte es so wichtig war, über den Körper, übers Tanzen, den habe ich ja am Ende auch die Tode meiner Eltern verarbeitet. Und das ist ja etwas, was uns auch beide sehr stark miteinander verbindet. Ja, was ich sehr schön finde. Vielleicht, warum ist denn das Thema Trauer eigentlich auch oft so schwierig? Also meiner Wahrnehmung nach, jetzt wenn wir auch auf Nervensystemebene schauen, ist das ja eigentlich der größte Kontrollverlust, den wir erleben können. Vielleicht magst du da ein bisschen was dazu zu sagen, weil ich glaube, oder ich möchte auch so ein bisschen da aufklären in diesem heutigen Podcast, damit einfach Menschen, die das vielleicht noch nicht erlebt haben, ein bisschen mehr Verständnis, vielleicht auch Mitgefühl mit den Menschen haben, die wirklich in so einer schweren Trauer drin sind.
Ja, also wenn du von der Nervensystemebene her fragst, also es heißt ja autonomes Nervensystem, weil es eben autonom reagiert. Und in der Trauer ist es ja so, dass wir da den zweitgrößtmöglichen Kontrollverlust, sage ich immer, erleben, den wir erleben können. Der größtmögliche ist, wenn wir selber sterben. Ja, wenn wir merken, ein Organ nach dem anderen schaltet sich ab, da können wir uns noch so sehr bemühen und sagen, nein, ich will das jetzt nicht, wir werden einfach sterben. Ja, wir haben da keine Kontrolle drüber. Und wenn wir dabei zuschauen müssen, und so war das damals bei mir, bei meinem Mann, und so ist es eben bei vielen anderen auch, wie ein Mensch stirbt, da sind wir genauso hilflos. Da können wir auch sagen, ich will nicht, dass du stirbst, aber es passiert einfach. Ja. Auch bei plötzlichen Verlusten, wie bei meinem Vater damals, da hatte ich ja auch keinen Einfluss drauf. Ja. Er war einfach weg, ich hatte da keine Kontrolle drüber. Und auf diesen Kontrollverlust reagiert unser Nervensystem autonom, also nicht bewusst, unbewusst. Und es kann, wenn wir jetzt beim Thema Trauer bleiben, eben dahin führen, ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, wenn die Trauer nicht endet, heißt das Buch, wenn wir dann in die sogenannte dorsovagale Reaktion kommen, dann ziehen wir uns zurück. Ja, das beobachten wir ja bei Trauernden ganz oft, dass sie nicht mehr rausgehen, niemanden mehr treffen wollen, am liebsten dann im Bett liegen bleiben wollen, dass ihnen schwerfällt, aufzustehen. Deshalb wird Trauer ja auch ganz oft mit Depressionen verwechselt. Können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Und den Menschen ist es gar nicht bewusst, dass das jetzt einfach eine Reaktion von ihrem Nervensystem ist, ja, dass sie sich das gar nicht so ausgesucht haben. Andere Trauernde, die reagieren dann eher mit dem Sympathikus, ja, indem sie dann aktiv werden, plötzlich nur noch funktionieren, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das haben wir, suchen wir uns oft oder ja auch nicht bewusst aus, war zum Beispiel bei mir so, allein durch meine Rolle als Mutter von zwei kleinen Kindern. Ich konnte mich ja einfach gar nicht ins Bett legen, weil es war sonst niemand anderes da. Wer hätte denn die Kinder in den Kindergarten oder zur Schule gebracht? Oder ein aktives Davonlaufen von der Trauer, das wird, kann man auch zu diesem Strang vom autonomen Nervensystem zuordnen. Dieses Kämpfen oder dagegen ankämpfen, auch gegen die Trauer, das nicht wahrhaben wollen auch. Und schön wäre es natürlich, wenn wir in den ventralen Vagus kommen würden, um uns verbunden zu fühlen, ja, mit dem Verstorbenen, mit dem Menschen um uns herum, mit uns selbst, um eben mit der Trauer weiterzuleben. Und das ist aber eben manchmal gar nicht so einfach, beziehungsweise den Menschen fehlt der Zugang dazu. Und dabei kann uns eben der Körper helfen.
Ja, sehr schön, das hast du schön beschrieben, weil tatsächlich habe ich mich jetzt als Vorbereitung zu unserem Podcast auch nochmal damit beschäftigt, was passiert eigentlich alles im Nervensystem, und das hast du jetzt echt super erklärt. Und da die anschließende Frage, du beschäftigst dich ja vor allem auch mit Menschen, die so in ihrer Trauer feststecken, und das ist ja auch letzten Endes deine Erfahrung. Was passiert denn da dann auf Nervensystemebene? Sind das, weil das sind ja wahrscheinlich nicht die weiter funktionieren und immer weitermachen und sagen und das vielleicht mit Arbeit überdecken und dann vielleicht auch irgendwann an die Trauer gar nicht mehr rankommen und denken, sie hätten es verarbeitet, das gibt's ja auch. Also und dann gibt's aber die Menschen, die halt spüren, sie funktionieren vielleicht auch, aber spüren halt drunter, dass da noch was ist und dass es sie immer wieder in dieses schwarze Loch vielleicht reinzieht. Wie würdest du das beschreiben, was da genau passiert?
Was genau passiert, wenn die Menschen immer wieder in Trauerwellen kommen? Habe ich dich da richtig verstanden? Also wenn sie denken, es geht mir jetzt eigentlich ganz gut und dann kommt die Trauer wieder. Ist das deine Frage?
Genau, also wenn du so feststeckst in dieser Trauer.
Genau, also wenn wir in der Trauer feststecken, dann würde ich persönlich das eher so beschreiben, dann merken wir das insofern, als dass sich nichts verändert. Ja, wir sagen dann, nach einem Jahr, der Schmerz ist immer noch der gleiche, ja. Oder nach zwei Jahren, unglaublich. Ich spüre immer noch auch diesen körperlichen Schmerz. Trauer drückt sich ja oft auch in Verspannungen. Gerade wenn wir im Sympathikus sind, dann spannen sich ja unsere Muskeln extrem an, um das eben alles weiter zu funktionieren, trotz der Trauer. Und die Menschen sind dann oft so in ihrem Verhalten, in ihrer Strategie, nenne ich das jetzt mal, mit der Trauer umzugehen, fast schon wie gefangen oder sehen gar nicht, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dass sie da eben alleine nicht rausfinden, weil sie dann vielleicht immer mehr vom selben machen, noch aktiver werden, noch mehr kämpfen, sich noch mehr Hilfe suchen oder die anderen, die dann noch passiver werden und denken, ah, die Zeit heilt alle Wunden, ich muss einfach mich noch länger ausruhen und noch mehr warten. Und das ist nicht zielführend. Es geht eben viel mehr darum, um eben, wenn man es jetzt wieder mit der Polyvagaltheorie, wenn wir von da ausgehen wollen, mit der ventralen Vagusverbindung, wenn wir die herstellen wollen, dann dürfen wir einfach in Verbindung mit uns selbst kommen. Und das kann nur geschehen, wenn wir den Mut haben, die Trauer auch wirklich zu fühlen. Und vielen Trauernden ist ja schon gar nicht bewusst, dass die Trauer sie zwar auf der einen Seite lähmt, aber sie die Trauer trotzdem nicht wirklich zulassen, ja. Sie sind gefangen in der Trauer und lassen sie aber gar nicht wirklich zu, weil das beobachte ich eben ganz häufig auch bei den Menschen, die zu mir kommen. Sie gehen dann sozusagen in Verbindung mit der Trauer schon, das passiert ja automatisch jeden Tag, wenn wir dann ein Bild sehen oder eine Erinnerung kommen, dann kommt diese Trauer, kommt dieser Schmerz und dann können wir uns auch so vorstellen, das Gefühl kommt wie so eine Welle an und die Trauernden, die in der Trauer feststecken, die blockieren diesen natürlichen Prozess, das Gefühl zu durchleben, ziemlich weit oben an der Stelle, wo sie dann denken, wenn wir uns eben so eine Welle vorstellen, wo sie denken, ich halte es nicht aus, ich kann das nicht schaffen. Also bei mir persönlich zum Beispiel war das so, ich habe ja, man kann schon fast sagen, jahrzehntelang nie wirklich tief geatmet, weil ich immer schön hier alles unterhalb vom Zwerchfell hatte ich hier schön meine Trauer eingeparkt und hatte halt allein das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich mal einen tiefen Atemzug nehme, dann bricht das alles auf, dann kommt das alles raus und was passiert dann? Ich halte es seit so vielen Jahren fest. Wie soll mein ganzes System, wie soll ich das nur handeln? Und deshalb sind die Menschen dann in so einem extremen Aktions- oder Aktivierungsniveau gefangen. Ja, die bleiben dann immer hier oben in der Anspannung. Die Leute im Podcast können das jetzt nicht sehen. Aber man bleibt dann in einem relativ hohen Aktivierungsniveau und kommt da eben nicht runter. Und da bringe ich den Menschen eben bei, wie sie es schaffen können, wie sie den Mut aufbringen können und davor vor allen Dingen das Vertrauen in sich selbst wieder so eine Emotion wie Trauer, die ist ja dann ganz oft auch von anderen Emotionen begleitet. Manchmal ist es Wut, manchmal Enttäuschung, manchmal sind es Schuldgefühle, manchmal Scham. Also alle möglichen Emotionen einfach mal wirklich in Verbindung zu gehen und es komplett auszuhalten und dann eben anschließend zu spüren, wenn die Welle, wenn diese Anspannung dann weggeht, dann kommt dieses große Ah. Ja, und im Kleinen kennen wir alle das, wenn wir beispielsweise mal so richtig intensiv weinen über einen längeren Zeitraum. Dann kommt irgendwann dieser Moment, wo wir so viel geweint haben und dann kommt dieses und das fühlt sich ja dann auch so wenigstens für den Moment mal dieses Loslassen. Und so kann man sich das in etwa vorstellen, nur noch viel intensiver und viel lebensverändernder, kann ich schon sagen, wenn wir die Emotionen wirklich spüren können.
Ja, das hast du jetzt schön erklärt. Das heißt, es geht halt wirklich für Trauernde darum, erstmal wirklich Mitgefühl für sich zu haben, weil einfach dieser große Kontrollverlust da ist und dann halt zu lernen, wenn ich es nicht sowieso schon kann, wirklich wieder, wie kann ich diese Gefühle, und das finde ich auch, hast du jetzt nochmal total schön gesagt, dieses, dass halt Trauer aus total viel besteht. Ich weiß noch zum Beispiel, als damals mein Vater gestorben ist, da haben wir am Abend einen Sekt aufgemacht und haben auch irgendwie über einige Dinge gelacht und uns darüber gefreut und ein Teil von mir hat sich voll geschämt und dachte, oh Gott, darf ich jetzt überhaupt gerade mich lachen, so, weil mein Vater ist heute gestorben und das finde ich auch so wichtig und ich glaube, da gibt es ganz viele Mythen auch zum Thema Trauer, die da draußen irgendwie sind, die du, glaube ich, auch immer wieder erlebt hast oder die dir halt auch bei deinen Klienten begegnen. Magst du mal erzählen, was sind da draußen so für typische Mythen, mit denen du vielleicht auch selber ein bisschen aufräumen möchtest?
Die Zeit heilt alle Wunden, habe ich vorhin schon gesagt, ist so ein Mythos. halte ich persönlich wenig davon, weil, so wie ich es vorhin schon erklärt habe, wenn wir darauf warten, dass die Zeit alle Wunden heilen und uns währenddessen verkriechen, Decke über den Kopf und nicht wirklich aktiv werden und uns mit unserer Trauer verbinden, dann wird nichts passieren. Was vielleicht nochmal ganz wichtig ist zu erwähnen, wir sprechen jetzt hier ja wirklich von den Menschen, die in der Trauer feststecken. Ja, das betrifft jetzt nicht alle Trauernden. Circa 80% der Menschen, einmal hat eine Klientin von mir das bisschen relativiert, sagen das, dass sie mit der Trauer gut zurechtkommen. Ja, wir wissen ja nie, was passiert, wenn die Menschen nach Hause kommen und die Tür schließen, was dann los ist. Ja, 80% der Menschen sagen, sie kommen gut mit der Trauer zurecht, 20% haben ein Thema damit, so wie es ich hatte. Es betrifft nicht alle Menschen, dass sie so in der Trauer feststecken. Und für die Menschen, die in der Trauer feststecken, ein so Mythos ist halt auch, Reden hilft. Ja, Reden kann helfen. Das trifft ja übrigens für all diese Mythen zu. Die haben natürlich einen wahren Kern. Ja, auch die Zeit kann, und dann kommt eben noch der Zusatz dazu, wenn wir uns darum kümmern, uns helfen, mit unserer Trauer umzugehen, wenn wir uns Zeit geben ab und gleichzeitig was machen. Reden kann helfen, aber es hilft eben nicht allen Menschen. Beim Reden zum Beispiel fällt mir halt oft auf, weil hängen die Trauernden halt immer wieder so ähnlich wie bei unserem Gedankenkarussell. Wir reden immer wieder die gleichen, immer wieder das Gleiche wird besprochen. Immer wieder die Frage, warum ist es so passiert? Warum sie? Warum er? Warum ist sie früh aus dem Haus? Warum spät? Warum? Zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel. Oder hätte ich nur so und so gemacht, ja? Oder wäre sie jetzt noch da? Und wenn wir immer wieder die gleichen Themen besprechen, dann kommen wir auch nicht weiter, ja? Das heißt ja nicht umsonst Gedankenkarussell oder wir können dann von einem Gesprächskarussell sprechen. Wir kommen ja dann auch nicht weiter. Und deshalb oder ein anderer Mythos ist, geh raus und lenk dich ab. Das kann schon mal für den Moment helfen. Die Menschen, die zu mir kommen, erzählen aber dann ganz oft, ja, dann gehe ich raus und dann kann ich es kaum aushalten unter den anderen Menschen, weil sie sich im Zusammensein mit anderen Menschen furchtbar einsam fühlen, weil ihnen dann diese Lücke, die der Partner, das Kind, die Mutter, wer auch immer hinterlassen hat, noch mehr vermissen und sich noch einsamer fühlen, obwohl vielleicht 100 Menschen um sie außenrum sind oder vielleicht auch die 5 besten Freunde und trotzdem fühlen wir uns einsam. Also das kann vielleicht mal für den Moment gut sein, muss es aber nicht. Und deshalb ist es immer sehr, sehr generell, sind solche Ratschläge, wird ja nicht so gern verwendet, auch dieses Wort Ratschlag, diese Tipps von Menschen, denen das ja vielleicht geholfen hat, ja. Es gibt Menschen, denen hilft es zu reden. Es gibt Menschen, denen hilft es, sich abzulenken. Aber es gilt halt eben nicht für alle Trauernden. Und das ist mir halt auch ein ganz, ganz großes Anliegen in meiner Arbeit, dass jede Trauernde, jeder Trauernde seine individuelle Trauer hat und den eigenen individuellen Weg, um mit der Trauer, das ist mir mal ganz wichtig, weil ich will jetzt die Trauer auch nicht wegzaubern bei den Menschen. Ich weiß es ja von mir und du kennst es bestimmt von dir auch, Theresa. Die Trauer ist einfach ein Teil von uns. Wir können ja nicht so tun, als bei dir, als würdest du nicht um deine Eltern trauern. Ich kann auch nicht so tun, als würde ich nicht um meinen Mann trauern. Das ist einfach ein Teil von mir. Aber man kann mit diesem Teil sehr, sehr gut und auch wieder ein schönes und auch erfülltes Leben wieder führen.
Ja, absolut. Also es ist definitiv meine Erfahrung, dass die sich eher wie integriert, aber nicht heilt, sondern dass es irgendwie wie immer mehr integriert wird. Und gleichzeitig schon auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei mir würde ich schon sagen, dass Je mehr ich wirklich meine Trauer zugelassen habe, umso mehr konnte ich auch wieder die Lebensfreude, die Lebendigkeit fühlen und auch die Liebe. Also ich habe irgendwie auch einen tiefen Zugang zu meinen Gefühlen gefunden über die Trauer. Wie würdest du das sehen?
Ich bin ja auch Yoga-Lehrerin, ich sage da nur Yin und Yang. Ohne Licht kein Schatten, ohne Schatten kein Licht, ohne Tag keine Nacht, ohne Sonne kein Mond. Also natürlich, also wer tief getrauert hat, kann hinterher umso intensiver lieben, so hast du es gerade gesagt. Viele Trauernde erleben es andersrum. Erst einmal, also in den ersten Jahren, sage ich jetzt mal nach dem Verlust, wer eine große Liebe erlebt hat, wird es auch einen starken Schmerz haben, ja.
Ja. Ja, das ist auch meine Beobachtung und gleichzeitig ist es aber auch, finde ich, etwas, was ja irgendwie auch Hoffnung macht, wirklich durch diese Trauer durchzugehen und zu sagen, okay, und ich hole mir jetzt vielleicht auch Hilfe, um da wieder einen Schritt rauszumachen. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ja, okay, die Tanja erzählt davon festgesteckter Trauer, ich kenne das vielleicht auch von mir selber oder vielleicht auch von jemandem anders, was würdest du da, und lass uns erstmal von uns selber, weil ich glaube, wie andere Menschen mit Trauer umgehen können, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber erstmal, wenn jemand selber sagt, ich kenne das von mir, was würdest du da als erstes mal für Tipps geben? Also du hast ja auf jeden Fall auch ein Buch, was ich auch in die Shownotes aufnehme, wo man sicherlich schon viel lernen kann. Aber vielleicht jetzt auch hier im Podcast, was wären erste Tipps, wo du sagst, das findest du wichtig? Eine Sache hast du eben schon gesagt, dass jeder seinen eigenen Weg hat. Aber neben dem, was würdest du für Tipps geben, damit umzugehen?
Entschuldige, wenn ich lache, aber da hast du mir jetzt fast für die Antwort weggenommen. Man kann das einfach nicht pauschal sagen. Mhm. Ja, es gibt nicht die pauschale Antwort, mach dies und es geht dir besser. Ich beschreibe ja sogar in meinem Buch immer wieder, mein körperorientierter Ansatz kann helfen, muss es aber nicht. Ja, dir hilft vielleicht was ganz anderes. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, wenn man in der Trauer feststeckt und das Gefühl hat, ich will was machen, schaff's aber irgendwie nicht, sich Hilfe zu holen. Das kann jetzt in Form von einem Buch sein, das kann in Form von meinem Podcast beispielsweise sein, der auch einmal die Woche erscheint. Das kann sein, indem man sich vor Ort eine Trauergruppe sucht. Na, also manche Leute lesen kein Buch, manche hören keinen Podcast, manche finden Trauergruppen unangenehm, die Trauer mit anderen zu teilen. Andere wollen nur in die Gruppe, ja, erlebe ich auch jeden Tag. Oder man sucht sich einen Psychologen, der oder die auf Trauer spezialisiert ist. Das Allerwichtigste ist, dass wir selber schauen, was tut mir gut. Oder geh tanzen, geh laufen, geh Radl fahren, meditiere. Ja, also die eine Person findet Meditation super, die andere kriegt nach 10 Sekunden Meditation schon die Krise oder andersrum. Ja. Deshalb gibt's nicht den einen Weg. Mein Ratschlag wäre, probier aus, bleib dran. Gib nicht auf, wenn du in einer Trauergruppe warst und du gemerkt hast, hier passe ich irgendwie nicht rein. Gib nicht auf, wenn der Psychologe nicht für dich passt. Gib nicht auf, wenn du jetzt ein Buch liest, egal welches, und du erkennst dich nicht wieder. Bleib dran, weil irgendwann wird dir die eine Sache begegnen, die dir hilft. Ja, und ganz wichtig, wenn du dir menschliche Unterstützung suchst, such dir jemanden, wo du das Gefühl hast, die Person kennt den Schmerz, die weiß, worum es geht. Also ich beschreibe das ja auch in meinem Buch von einer amerikanischen Trauerbegleiterin, die über viele Jahre hinweg Trauernde begleitet hat und dann ist ihr Mann schwer erkrankt und 2 Jahre später verstorben. Und die schreibt in ihrem Buch, ich entschuldige mich bei allen Menschen, die ich vorher begleitet habe, denn ich hatte keine Ahnung. Und das würde ich eben allen Menschen raten, wenn du das Gefühl hast, die Person gegenüber, die versteht gar nicht, wovon ich da gerade spreche, dann such dir jemand, der dich versteht. Und das kann auch eine Freundin oder ein Freund sein für den Moment, ja, die auch vielleicht einen Trauerfall hatten, wobei Freunde und das nahe Umfeld die können uns nur für einen gewissen Zeitrahmen begleiten, für einen gewissen Zeitrahmen eine stabile Person sein in unserem Leben, denn die haben das ja nicht gelernt. Die verfügen ihrerseits nicht über die Ressourcen, jemanden, der in der Trauer feststeckt, über einen längeren Zeitraum hinweg angemessen zu unterstützen. Die würden das vielleicht oft gerne machen, aber können es einfach nicht. Ich kann ja jetzt auch niemanden am offenen Herzen operieren selbst. Also verstehst du, Theresa, ja, wie ich das sagen will?
Absolut. Die haben ja auch immer noch ihre eigenen Leben und dann bist du halt da auch nicht ausgebildet und da in dieser Präsenz zu bleiben und dieses, hey, du darfst so sein, wie du bist, ist als Freund oder Freundin auch einfach schwer.
Ja. Es ist super schwer und ich habe das eben bei mir selbst ja auch erlebt. Ich hatte Freunde und Freundinnen in meinem Umfeld, die auch gesagt haben, Tanja, ich bin immer für dich da und wir Trauernden, wir tendieren dann dazu, die anderen Menschen fast schon, Entschuldigung, wenn ich das so klar sagen muss, gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, uns dann an diese Personen wie so ranzuketten und die so wie so einen Überlebensanker zu sehen, ja. Und dem können die gar nicht standhalten, wie auch, ja. Und da können Freundschaften auch zerbrechen. Deshalb würde ich da den Trauernden auch immer so ein bisschen zu Vorsicht raten, mit den Freunden schon austauschen, aber im Rahmen. Das Ganze im Rahmen halten, ist halt eben auch zu sehen.
Ja, super spannend. Und du gehst jetzt eh schon auf das Thema Angehörige. Und das finde ich auch nochmal total wichtig, wenn wir jetzt mal drauf schauen. Angenommen, ich bin jetzt jemand, der sagt, ja, ich habe jemanden in meinem Umfeld, der gerade in Trauer ist. Wie kann ich denn da am besten mit umgehen? Weil auch da, ich weiß noch zum Beispiel, dass eine meiner besten Freundinnen, die hat damals nach dem Tod meines Vaters gar nichts gesagt. Die war gerade im Ausland, die hat noch nicht mal eine Nachricht geschrieben, gar nichts, weil die war, und wir haben Jahre später dann mal darüber gesprochen. Ich so, was war da eigentlich los? Hast dich nie gemeldet? Und sie hat dann gesagt, Theresa, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich war total überfordert. Und das hat mir dann im Nachgang total geholfen. Aber in dem Moment habe ich, also das hätte auch dazu führen können, dass unsere Freundschaft komplett kaputt geht. Und ich glaube aber, dass das vielen Menschen so geht, dass sie eigentlich sprachlos und vielleicht auch überfordert sind. Und was würdest du da vielleicht für Tipps geben?
Also erstmal schön, dass ihr nochmal drüber gesprochen habt. Die Chance hat man ja nicht bei allen Menschen im Leben nochmal. Ich würde immer den Tipp geben, versuchen da zu sein. Und das Beispiel, was du gerade eben genannt hast, ist ja ganz weit verbreitet. Das hat auch einen Grund, denn Trauer ist ja in unserem Leben nicht präsent. Ja, mittlerweile sind ja sogar die Leichenwagen, glaube ich, weiß und als Transporter verkleidet fast schon. Man erkennt gar nicht mehr, dass es ein Leichenwagen ist. Wir sehen keine Toten, wir sehen auch die Trauernden nicht mehr, weil sie nicht mehr schwarz gekleidet sind. Die Trauer findet nicht statt. Deshalb kann man jetzt weder deiner Freundin noch irgendwelchen anderen Menschen einen Vorwurf machen, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie haben einfach keine Vorbilder. Sie wissen es nicht. Niemand hat ihnen das gezeigt, was man da macht. Wenn die Mutter meiner Freundin stirbt, was mache ich da? Wir wissen es nicht. Deshalb mein Tipp, du kannst nichts falsch machen. Wichtig wäre, anrufen, vorbeikommen, sich immer wieder anbieten und zu fragen, was brauchst du? Ja, und sich halt auch wirklich wieder melden und nicht zu sagen, meld dich, wenn du was brauchst, weil das machen Trauernde nicht. Trauernde melden sich da manchmal 2-3 Jahre nicht und dann melden sie sich und dann haben die Freunde einen aber leider manchmal schon vergessen. Das passiert auch. Aber Trauernde können sich oft nicht melden, denen fehlt die Energie. Und da könnte man zum Beispiel... Ja, zum Beispiel, wenn man eine gute, es kommt ja immer drauf an, wie nah ist man sich jetzt. Aber wenn man jetzt tatsächlich bei einer guten Freundin kann man sagen, du, ich rufe jetzt jeden, ja, wir haben jetzt gerade Dienstag 20 vor 11, ich rufe dich jetzt jeden Dienstag 20 vor 11 an. Mhm. Und du kannst hingehen oder nicht, aber ich rufe an.
Ja.
Und dann kann ja die Trauernde entscheiden, gehe ich jetzt hin, gehe ich nicht hin und vielleicht geht sie einmal nicht hin, zweimal nicht hin, vielleicht auch 5-mal nicht hin und beim 6. Mal sagt sie, hallo Theresa, danke, dass du mich anrufst.
Ja, Ja, das finde ich einen total wichtigen Tipp, weil das ist ja auch wieder aus Nervensystem-Sicht, wenn wir in diesem Trauer sind, in dem Shutdown, dann sind wir einfach nicht in der Lage, auch teilweise uns von uns selber aus zu melden. Und ich glaube, das finde ich so einen wichtigen Tipp zu sagen, hey, du meldest dich einfach regelmäßig, egal was ist und egal, ob was zurückkommt oder nicht. Das ist natürlich auch nicht immer einfach, aber finde ich mega wichtig. Ja. Und was ich schon aber auch hilfreich finde, gerade auch wenn hier nochmal Menschen zuhören, die vielleicht nicht angehörig sind, sondern auch Führungskräfte oder so, auch ruhig auszudrücken, was man fühlt. Also einfach mal so wie die Freundin, wenn die damals gesagt hätte, boah, Theresa, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich sagen soll, weil ich bin total überfordert und habe Angst, das Falsche zu sagen, dann hätte das auch total geholfen. Oder wie siehst du das?
Absolut. Also mir wird ja auch immer wieder geschildert, und zwar alle zwei oder drei Wochen von Trauernden, wenn sie mir erzählen, Tanja, ich war draußen auf der Straße unterwegs, mir ist eine Bekannte begegnet und die hat gesehen, dass ich komme und sie hat die Straßenseite gewechselt. Mhm. Und so ist es ja bestimmt im beruflichen Kontext auch. Man sieht, da vorne kommt die Person, die trauert, oh, bevor ich jetzt was Falsches sage, so ähnlich wie bei deiner Freundin, die sich nicht gemeldet hat, oh, ich biege jetzt mal hier ab. Mhm. Ja, dann komme ich gar nicht in das. Es ist natürlich schwierig, wenn ich dann der Person begegne und dann frage, wie geht's dir? Ja, was soll die antworten? Was soll man antworten, wenn man trauert? Wie geht's einem? Wie soll es einem schon gehen? Ja, sondern dass man den Personen begegnet. Und so ähnlich wie ich es vorhin gesagt habe, sie fragt, was brauchst du? Ja, keine Ahnung, steht jetzt vielleicht ein Meeting an und man weiß, eine der Personen trauert. Ja, und ich bin der Teamleiter, dann kann ich vorher mit der Person sprechen und kann fragen, was brauchst du während des Meetings? Ja, oder kann signalisieren, du, wenn du merkst, es wird dir alles zu viel, du kannst jederzeit rausgehen. Ich meine, sowas sollte sowieso selbstverständlich sein. Einer Person, die trauert, kann sowas aber allein schon helfen, ja, wenn sie einfach gesehen wird in ihrer Trauer und in der speziellen Situation. Ich darf rausgehen, ich darf auch draußen bleiben, ja. Ich melde mich zu Wort, wenn ich was zu sagen habe, aber bitte keiner fragt mich jetzt direkt heute zum Beispiel. Das kann man ja die Menschen dann fragen, was brauchst du, ja? Und manche sagen, du, ich in meiner Rolle, das erlebe ich ja auch ganz oft, dass die Menschen in ihrer beruflichen Rolle ganz gut funktionieren. Mhm. Dass es da ganz gut funktioniert und da könnte man jetzt als Teamleiter oder Chef könnte man mal nachfragen, wie schaut's denn privat aus? Hast du da Unterstützung? Mhm. Ja, das wäre zum Beispiel wichtig. Ich habe tatsächlich jetzt auch diese Woche eine E-Mail bekommen von einer Arbeitgeberin, die hat mich darauf hingewiesen, dass sie einem ihrer Mitarbeiter angeboten hat, ein Coaching bei mir zu machen und das auch zu übernehmen. Und sie ist da wirklich sehr feinfühlig vorgegangen, hat es nicht gesagt, mach mal das Coaching da bei der Tanja Pfister, sondern hat ihm das angeboten und wenn er sich meldet, damit ich Bescheid weiß, sie übernehmen die Kosten. Sowas kann man zum Beispiel machen. Es ist halt ganz wichtig, dass für Trauernde der Weg offen bleibt und sie sich selbst entscheiden dürfen und das eben nicht von außen vorgegeben wird. Weil sonst sind wir wieder bei diesen Ratschlägen von vorhin, geh raus und lenk dich ab. Geh zur Tanja Pfister und es geht dir besser. Geh in die Trauergruppe und es geht dir besser. Weil wir wissen es nicht. Ja,
absolut.
Es sind immer nur Versuche.
Mhm. Ja, absolut. Also ja, unterschreibe ich. Und es ist ja generell im Leben so bei allem, aber bei der Trauer insbesondere. Und wo du jetzt halt nochmal sagst, so Führungskräfte, wie sie damit umgehen sollen. Manchmal ist es ja so, dass es vielleicht sogar am Anfang gut läuft, noch relativ, aber dann halt mit der Zeit schwierig wird. Und wir haben ja gesellschaftlich so dieses Thema Trauer, ja, nach einem Jahr sollte es vorbei sein und so. Vielleicht sagst du da auch noch mal was dazu, wie du das siehst und auch erfährst und auch für die Menschen, die vielleicht Trauernde um sich herum haben, dass sie einfach da auch vielleicht noch mal etwas mehr Verständnis haben.
Das Trauerjahr, das hat seine Berechtigung, weil natürlich in diesem ersten Jahr durchleben wir alle wichtigen Stationen im Jahreskreislauf zum ersten Mal ohne unser geliebtes Wesen. Ja, zum Beispiel erst einmal Weihnachten, erst mal Hochzeitstag, erstes Mal Geburtstag zum Beispiel bei Kindern, das erste Ostern, was es halt alles so für Feste gibt. Und dann denkt die Gesellschaft, okay, das Trauerjahr ist jetzt um und jetzt geht's der Person wieder besser. Und für die Menschen, die in der Trauer feststecken, beginnt dann die richtig schlimme Zeit, weil dann ist nämlich der Moment, wo wir sagen, jetzt ist das zweite Weihnachten und es fühlt sich eigentlich noch schlimmer an als vorher. Und oft kommt es eben auch daher, weil eben von außen alle erwarten, dass es einem jetzt wieder besser geht. Und man selbst diese Erwartung dann auf sich überträgt oder es halt auch so gelernt hat und dann denkt, mir muss es jetzt wieder besser gehen, mir muss es jetzt wieder besser gehen. Und es fühlt sich aber noch schlimmer an als im Jahr zuvor. Und dass man da eben milde mit sich umgeht und sagt, okay, das ist meine Trauer. Ja, die lässt sich halt nicht in die Einjahresschablone reinpacken. Ich darf aber mal hinschauen. Ich darf, so wie ich es vorhin gesagt habe, ich darf mal schauen, wie fühlt sich denn die Trauer wirklich an? Und du hast vorhin einmal erwähnt, als Antwort auf mich, dass es wichtig ist, dass die Trauernden Mitgefühl mit sich selbst haben. Und das ist zum Beispiel was, das kommt in dem Programm, das die Trauernden mit mir machen, erst ganz am Schluss, weil das ist für Trauernde so schwer. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn man zu Menschen sagt, die kurz vorm Burnout stehen, entspann dich mal. Das können die nicht schaffen und Trauernde tun sich auch sehr schwer mit dem Mitgefühl mit sich selbst. Deshalb kommt es erst am Ende, ganz am Ende des Prozesses. Und dass die Trauernden sollten zuerst mal einüben, sich eben wieder sicher zu fühlen in ihrem Leben. Weil sie, so wie ich es vorhin beschrieben habe, mit dem Kontrollverlust, sich das Leben, und da sind wir ja wieder bei der Arbeit mit dem Nervensystem, für Trauernde nicht mehr sicher anfühlt. Und das ist ja eben auch das Thema für die Menschen, die den Trauernden begegnen. Menschen, die sich auch nicht sicher fühlen, die wollen ja mit sowas wie Sterben und Tod einfach nichts zu tun haben, weil jedes Mal, wenn ich die trauernde Person sehe, werde ich ja an meine eigene Endlichkeit, an meinen eigenen Kontrollverlust erinnert. Mhm. Und das wollen wir nicht unbewusst, ja. Mhm.
Ja, also das heißt, auch da sich bewusst zu sein, dass Trauer nicht nach einem Jahr unbedingt vorbei ist und auch, dass es da vielleicht auch wichtig ist, immer nochmal nachzufragen, was derjenige braucht. Das ist
also, wie ich vorhin gesagt habe, die Trauer ist nie vorbei.
Ja, okay.
Die Trauer bleibt für immer, nur unser Umgang mit der Trauer verändert sich. Und da wäre es natürlich schön, wenn die Menschen in unserem Umfeld das Mitgefühl haben könnten, wie es uns mit unserer Trauer geht. Das dürfen wir als Trauernde nur leider nicht erwarten. Mhm. Also ich habe gerade letztens wieder mit einem Mann gesprochen, der seine Frau verloren hat und der dann zu mir gesagt hat, Tanja, jetzt erst verstehe ich, wie es dir all die Jahre ergangen ist. Mhm. Wenn wir das nicht selbst erlebt haben, wir können diesen Schmerz einfach, ja, das ist einfach so was Abstraktes, diesen tiefen Schmerz, den können wir uns einfach nicht vorstellen.
Ja, absolut. Das glaube ich gerne. Und ich glaube, dass das auch nochmal was Extremeres ist, was du erlebt hast, den eigenen Partner zu verlieren, als jetzt bei mir meine Eltern. Kann ich mir vorstellen.
So würde ich das, ich würde das überhaupt nicht, also ich bin gar kein Freund von Hierarchie in der Trauer, dass es eine schlimmere oder weniger schlimme Trauer gibt. Es gibt ja immer meine Verbindung zu einem Menschen, ja, und das ist völlig unabhängig. Ist der Mensch jung oder alt? Ist er gesund oder krank? Ist er mein Partner, meine Mutter, mein Kind? Mein Nachbar kann es auch sein. Wenn ich eine enge Verbindung habe, mich tief verbunden fühle, dann werde ich auch trauern. Mhm. völlig unabhängig von der Rolle her, sondern es kommt auf die Verbindung an.
Ja, ja, schön. Schön, dass du das nochmal so sagst. Das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst.
Ja, es ist super wichtig. Zu mir kommen tatsächlich Menschen, die um ihre alten Eltern trauern und sich halt noch unverstandener fühlen, weil eben alle sagen, na ja, die waren ja alt, die haben ja ihr Leben schon gelebt. Und dann sage ich immer, ja, aber dir fehlen sie trotzdem. Für dich ist die Lücke im Leben trotzdem da. Das ist doch völlig egal, wie alt die waren. Die fehlen einfach. Die waren ein Teil von meinem Leben und jetzt ist dieser Teil weg, dann darf ich doch trauern. Oder auch um ein Tier. Ja, zu mir kommen auch Menschen, die trauern um ein Tier, die sich das gar nicht im Kollegenkreis beispielsweise sagen trauen, dass sie um ihr Tier trauern. Aber manche Menschen haben zu ihrem Tier so eine enge Verbindung, weil es einfach immer da ist, dass sie dann um diese Lücke und um dieses Liebgeworden, ich sage ja immer, meine Definition von Trauer ist ja, wir trauern immer dann, wenn wir etwas uns Liebgewonnenes verlieren. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Tier sein, das kann aber beispielsweise auch die Gesundheit sein, wenn wir krank sind. Dann können wir trauern oder wenn wir älter werden oder dann irgendwann alt und viele Dinge nicht mehr möglich sind, wenn ein Lebensabschnitt zu Ende geht oder jetzt wie bei mir, die Kinder werden älter, die werden jetzt irgendwann aus dem Haus gehen. Trauern ganz viele Menschen. Meiner Meinung nach werden Trauernde dann ganz oft in die Depressionsecke abgeschoben, was auch nicht verwunderlich ist, denn Trauer und Depression sehen gleich aus, sind gleichen Symptome. Wir sind antriebslos, alles fühlt sich schwer an, wir fühlen uns traurig, niedergeschlagen. Es gibt aber einen ganz großen Unterschied. Wer eine Depression hat, also ich hatte noch keine, deshalb halt weiß ich das nur aus dem, was Menschen mit Depressionen mir sagen, die fühlen nichts. Die fühlen nichts. Wer trauert, fühlt einen solchen Schmerz, ja, das ist Trauer. Aber Ärzte wissen halt oft auch gar nicht, die sehen die Symptome, verschreiben den Menschen Antidepressiva und die wirken dann nicht. Na klar, die können gar nicht wirken, weil die Menschen haben ja keine Depression, die trauern. Aber die Ärzte und auch generell die Menschen wissen eben nicht, mit der Trauer umzugehen, weil die Trauer eben keinen Raum hat. Und Trauer ist was ganz Natürliches. Trauer ist auch etwas Gutes, weil sie nimmt uns ja raus aus dem Alltag eigentlich. Sie hilft uns, uns selbst zurückzunehmen, damit wir eben trauern können, damit wir diesen Schmerz aushalten können, damit wir Abschied nehmen können, damit wir eben auch Kraft wiederfinden können, um gestärkt mit unserem Leben weiterzugehen. Also du merkst schon, wenn ich in meinem Thema bin, ich kann da endlos weiterreden, weil es mir einfach so ein großes Anliegen ist, dass die Menschen das verstehen und auch sehen, dass da so viel drinsteckt in der Trauer.
Ja, ich meine, das waren jetzt auch super spannende Aspekte, da habe ich jetzt auch noch mal viel dazu gelernt. Und du hast jetzt gerade eben schon mal deine Kinder erwähnt und das finde ich ist ja auch noch mal eine große Herausforderung, dass du wirklich auch noch zwei kleine Kinder hattest, die auch noch getrauert haben. Wie ist das denn? Also das ist ja schon auch noch mal eine Herausforderung, weil du ja damit wahrscheinlich auch eigentlich versucht hast, auch deren Trauerprozesse noch zu halten, aber ja auch mit deiner eigenen Trauer schon beschäftigt warst. Wie ist das oder stelle ich mir das ganz falsch vor?
Es ist unglaublich schwer. Also wir haben ja dann auch noch die besondere Situation, dass unsere Familie dann nur aus uns drei besteht, meine beiden Kinder und ich. Also es gibt keine Großeltern zum Beispiel, die ja dann oft auch viel abfangen können. Und ja, man ist einfach da für die Kinder. Also diese Rolle als Mutter, die hat man einfach irgendwann übernommen und die Verantwortung, das kann man ja dann nicht einfach abstreichen. Man versucht halt so gut wie möglich da zu sein, wobei ich jetzt so in der Rückschau ganz oft halt körperlich anwesend war, aber halt emotional überhaupt nicht. Klar, vor allen Dingen in dem Moment, wo ich in dieser Phase war, wo ich nicht mit meiner Trauer und mit meinen Emotionen verbunden war, Kinder haben mir dann irgendwas gezeigt und ich habe dann halt gelächelt, aber das war halt kein Lachen von innen heraus. Mhm. Ja, ich habe das nicht gefühlt, ich habe es einfach nicht gespürt, diese Freude oder die Begeisterung oder diese Lebendigkeit, die habe ich nicht gespürt. Und ja, einmal ist es mir ganz drastisch vor Augen geführt worden, als mein Sohn, da war der Tod bestimmt schon so 3 Jahre her, zu mir gesagt hat, Mama, ich habe dich noch nie weinen gesehen. Und ich war vollkommen schockiert, so, was? Ich weine doch die ganze Zeit, ich weine gefühlt den ganzen Tag, ich mache nichts anderes als zu weinen. Aber als Mütter von kleinen Kindern, bei Älteren mag das jetzt vielleicht anders sein, da sind wir tapfer, ja. Wir dürfen ja auch nicht schwach sein, weil die Kinder haben ja auch Angst. Also meine Kinder zum Beispiel haben mich immer wieder gefragt, Mama, bist du schon alt? Stirbst du jetzt auch bald? Ja, da muss ich denen immer wieder versichern und solche Beispiele bringen, dass ich noch jung bin und sehr gesund und dass mir da jetzt nichts passiert, weil die hatten natürlich unglaubliche Angst, dass die Mama jetzt auch stirbt. Und da setzt man sich nicht neben die Kinder und weint.
Mhm. Ja.
Das ist dann eben genau der Grund, dass ich mit meiner Trauer nicht weitergekommen bin, weil ich ja immer schön tapfer sein musste.
Mhm.
Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man sich in so einer Situation eben Unterstützung holt und einen Ort findet, einen Raum. Ich habe vorhin ja schon mehrere Beispiele aufgezeigt, wo man eben mal schwach sein darf, wo man die Trauer zeigen darf, damit sie eben in Bewegung kommen kann.
Mhm. Ja, sehr schön. Finde ich einfach auch nochmal wichtig, weil ich finde, das macht's für die Kinder, ist es ja auch eine große Herausforderung. Wenn wir jetzt nochmal schauen, ich liebe es ja auch so ein bisschen mal auf die Gesellschaft zu schauen. Und ich meine, das ganze Thema Trauer hat ja auch viel mit, wie gehen wir als Gesellschaft mit Trauer um? Und ich bin ja schon auch jemand, der sagt, hey, wir müssen irgendwie die Systeme neu denken, egal um welches System es geht. Aber ich glaube auch zum Thema Trauer dürfte sich in der Gesellschaft einiges ändern. Wenn du jetzt mal einfach wild denken darfst und sagen dürftest, hey, was müsste sich eigentlich ändern? Was würdest du sagen, was ist eigentlich das, wie Trauer eigentlich vielleicht in der Gesellschaft gelebt werden sollte oder auch einen Platz bekommen sollte?
Indem man anerkennt, dass Trauer eine der Grundemotionen ist und eben auch einen Raum haben darf, in dem Menschen auch weinen dürfen, ohne dass man dann gleich denkt, die sind schwach und hilflos, ja, sondern dass man einfach ja auch mal weinen kann, wenn man traurig ist, ohne gleich verurteilt zu werden. Dass man sagen kann, ich schaffe das gerade nicht. Ja, ich brauche jetzt noch ein bisschen. Ich kann vielleicht Dinge machen, wo ich jetzt mit wenig Menschen zu tun habe, aber jetzt hier ein Verkaufsgespräch führen beispielsweise, das schaffe ich gerade nicht, weil ich kann die Menschen jetzt gar nicht überzeugen. Mir fehlt vollkommen die Dynamik, ja. Weil es mir ehrlich gesagt, und so ist es halt bei Trauernden auch, uns fehlt ja ganz am Anfang in dem tiefen Trauerloch die Verbindung zu den Themen der anderen Menschen. Ja, aber es kommt uns alles sinnlos vor. Ich erinnere mich da beispielsweise, als ich in so einem Kreis von Frauen war, kurz nach dem Tod von meinem Mann, und die haben sich über Avocado-Rezepte ausgetauscht. Ja, ich musste aufstehen und gehen und habe mir gedacht, wie kann man sich über so banale Sachen unterhalten? Heute mache ich das auch wieder gerne. Ja, aber es gibt halt so eine Phase, ja, wo man damit wenig anfangen kann und wo das aber halt auch respektiert wird, wenn jemand, der gerade trauert, dass es der Person jetzt relativ egal ist, ob jetzt ein Pullover orange oder rot ist, zum Beispiel.
Ja. Mhm.
Und man der Person einfach die Zeit gibt.
Ja, absolut. Also ich weiß noch als meine Mutter, die hat ja sogar Suizid begangen, da kriegt man ja eigentlich irgendwie nur einen Tag Urlaub oder so, kriegt man, glaube ich, wenn die Eltern, oder vielleicht zwei, wenn die Eltern sterben. Und ich weiß, ich habe mich damals eine Woche lang krank schreiben lassen, weil ich auch gar nicht so viel Urlaub hatte. Und ich dachte so, ich kann jetzt nicht meinen Urlaub dafür nutzen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich mich jetzt krank schreiben lasse. Und gleichzeitig erinnere ich mich auch noch an diesen Tag, wo ich dann wieder arbeiten gegangen bin. Ich war überhaupt noch gar nicht in der Lage zu arbeiten.
Ja, wie auch.
Ja.
Wie auch.
Ja, absolut. Also von daher, das ist ja auch so ein Ding, dass wir eigentlich dann ja mit einem Tag Trauertag bist du dann jetzt wieder hergestellt und kannst dann wieder zur Arbeit kommen. Das fand ich auch sehr schwierig oder finde ich schwierig.
Es wäre halt schön, wenn es da so flexible Modelle geben würde, weil es gibt ja tatsächlich Trauernde, denen hilft,
genau,
das in die Arbeit zu gehen, weil es ihnen eine gewisse Struktur in ihrem Alltag gibt. Weil das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, dass so Rituale und Routinen sehr hilfreich sein können. Und eine Routine ist es einfach, sich morgens anzuziehen und zur Arbeit zu gehen und danach wieder nach Hause zu kommen, um das Gefühl zu haben, hallo, ich lebe noch. Ja. Mhm. Wie produktiv man dann in dem Moment ist, es gibt bestimmt Menschen, die sind da absolut produktiv und andere halt gar nicht. Deshalb wäre es eben schön, wenn es da wie so ein Flexi-Modell geben würde und man das eben selbst entscheiden kann, was tut mir gut, was kann ich machen. Also es gibt ja mittlerweile tatsächlich auch solche Einstiegsmodelle wieder bei verschiedenen Arbeitgebern, dass die Menschen, Witwen beispielsweise, erstmal mit einem Tag pro Woche wieder starten, dann zwei, dann drei, dann vier, dass es so über 2-3 Monate hinweg sich aufbaut. Sowas finde ich zum Beispiel super, weil dann kann man sich langsam an diese Arbeit wieder gewöhnen oder hat dann wenigstens einen Tag pro Woche, an dem man sich morgens anzieht, zur Arbeit geht und wieder nach Hause kommt, weil manchmal fällt uns Trauernden, gerade wenn wir feststecken in der Trauer, selbst es schwer, uns überhaupt aufzustehen oder uns zu kämmen. Wofür soll ich mich kämmen, ja? Das, weil sich alles so sinnlos anfühlt in dem Moment. Und da kann die Arbeit schon auch Sinn geben. Sie kann aber auch überfordern. Also du merkst schon wieder, Teresa, ich kann immer leider keine pauschalen Antworten geben, ja, weil die Menschen einfach so unterschiedlich, wie sie generell sind, auch in ihrer Trauer vollkommen unterschiedlich sind. Und wichtig ist halt dann nur herauszufinden, was brauche ich, zu differenzieren von was erwarten die anderen von mir. Und das hast du ja gerade ganz schön gesagt in deinem Beispiel. Ich hatte dann so ein Schuldgefühl, dass ich mich krank schreiben lasse, ja, weil du dich so auf die anderen orientiert hast, warst. Was erwarten die von mir? Und da wäre es irgendwie schön, wenn wir vielleicht schon bevor ein Trauerfall eintritt, das einüben zu wissen, also ist ja Resilienz zum Beispiel so ein Stichwort, rauszufinden, was brauche ich. Wobei es ja tatsächlich so ist, selbst wenn wir erfahrene Resilienzprofis sind, dann kann uns das autonome Nervensystem in dem Moment, wo dieser Kontrollverlust, der Verlust eines geliebten Wesens beispielsweise eintritt, vollkommen Strich durch die Rechnung machen. Und es kann sein, dass all die Techniken, die wir vorher eingeübt haben, gar nicht mehr funktionieren.
Ja, das glaube ich.
Und dann gilt's wieder offen zu sein und zu sagen, okay, das funktioniert gerade nicht, ich probiere was anderes aus.
Ja.
Und nicht zu verzweifeln und sagen, ich habe jetzt jahrelang so schön meditiert zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, und jetzt funktioniert das überhaupt nicht mehr, und sich dann selbst zu verurteilen, sondern zu sagen, okay, das funktioniert im Moment nicht, was könnte denn stattdessen? Und dann, wenn man eben merkt, man kann sich selbst nicht dazu aufraffen, was Neues auszuprobieren, was einfach viel zu anstrengend ist, sich dann eben Unterstützung zu holen. Dann eben jemanden zu haben, der sagt, komm, Teresa, probier mal das aus. Tanja, wie wär's damit?
Ja, sehr schön. Von meiner Seite habe ich das Gefühl, wir haben so alle Themen, über die ich gerne mit dir sprechen wollte, mal besprochen. Hast du noch irgendwas, was dir fehlt, wo du sagst, das möchte ich gerne den Zuhörern noch mitgeben?
Ich möchte den Zuhörern mitgeben, aber das habe ich auch schon gesagt. Trauer ist eine vollkommen natürliche Reaktion. Immer dann, wenn wir etwas uns Liebgewordenes verlieren. Ich möchte alle ermuntern, die gerade trauern oder in ihrem Umfeld jemand haben, der trauert, einfach versuchen, diese Trauer da sein zu lassen, sie nicht zu verurteilen, sie nicht abzustempeln, sondern zu sagen, die Trauer selbst ist es, was mir hilft. die Trauer selbst ist das, was mich am Leben hält und mich auch in mein Leben weiter voranbringen wird, wenn man so sagen will. Oder die, ja, weil ich sage ja auch immer, wenn wir trauern, wir sind ja nicht mitgestorben. Wir leben ja noch. Und dieses Geschenk des Lebens wieder zu erkennen, das gelingt uns leider am Anfang nicht so sehr, aber irgendwann wird's wieder möglich sein. Und davon, das möchte ich vielleicht noch mitgeben. Es gibt Hoffnung. Man kann etwas tun. Mach etwas. Hol dir Unterstützung. Starte, werde aktiv.
Sehr schön. Und die Zuhörer haben vielleicht auch schon gehört, man kann sich auch bei Tanja Unterstützung holen, sowohl über das Buch, über den Podcast. Aber du begleitest auch in Gruppen und 1:1, oder? Magst du da noch was dazu sagen?
Ja, gerne. Also ich begleite Menschen im 1:1 Coaching, in einem vorgegebenen Programm, wo die Menschen, also sie kommen jetzt nicht zu mir und wir sprechen einfach mal über die Trauer, sondern die durchlaufen bei mir ein 12-Wochen-Programm, wo wir uns zuerst mal um die Sicherheit kümmern. Ja, so wie ich vorhin erzählt habe, das ist erstmal die Basis nach dem Kontrollverlust, dass wir uns wieder sicher fühlen. Wenn die Menschen sich sicher fühlen bei mir, dann kümmern wir uns um die Emotionen. Ja, Emotionen habe ich auch schon gesagt. Das ist nicht, die Trauer kommt nicht allein, sondern ist immer begleitet von anderen Emotionen. Und da sind die Menschen ganz oft überrascht, welche Emotionen da bei ihnen noch vorhanden sind. Und dann kümmern wir uns eben um die Energie. Das ist dann der dritte Schritt, weil die Energie in unserem Körper, die ist da, die ist immer da. Auch wenn wir die gerade in der Trauer eben nicht mehr spüren und uns so kraftlos, schwer und erschöpft fühlen, aber die Energie ist da. Uns fehlt nur der Zugang zu unserer Energie. Und dann kommt als vierter und letzter Schritt das Mitgefühl mit uns selbst. Und ich spreche da gern eben von Selbstfreundschaft, freundschaftlich mit sich umzugehen. Und es gibt viele Menschen, die möchten das gerne im 1:1 machen. Da treffen wir uns dann einmal pro Woche und in der Zwischenzeit bekommen die Menschen von mir eben Übungen. Das sind Körperübungen und teilweise auch sogenannte Schreibübungen, wo sie sich eben wirklich mit ihrer Trauer beschäftigen. Deshalb sage ich auch zu Menschen immer, wenn du zu mir kommst, es wird kein Wellnessurlaub, sondern muss wirklich was machen auch. Also ich erwarte dann von den Menschen tatsächlich, dass sie jeden Tag sich schon so 5 bis 10 Minuten mit ihrer Trauer wirklich beschäftigen. Und dann besprechen wir das immer, wenn wir uns wiedersehen, machen auch gemeinsam Übungen. Es gibt zwar die Struktur von dem Programm, aber die einzelnen Sitzungen laufen sehr individuell ab. Nur um ein Beispiel zu nennen, ich hatte jetzt letztens einen Workshop hier in München und da war eine Frau, die hat noch kein Coaching bei mir gemacht und eine, die hat aktuell war mitten im Coaching. Und da habe ich das so ähnlich erklärt wie gerade bei dir, dass die Menschen eben zwischendurch Übungen machen und wir auch gemeinsam Übungen machen. Und dann hat die Frau zu mir gesagt, ja, aber wir machen da gar keine Übungen zusammen. Und dann habe ich geantwortet, ja, weil ich das Gefühl habe, bei dir ist gerade was anderes dran. Da gibt es so ein paar Themen und ich bin ja auch Coach. Ja, ich habe ja ein großes Tool, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich bin ja Yoga-Lehrerin, Tanzlehrerin, Pilates-Trainerin, Atemcoach, Meditationslehrerin und eben Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Das haben wir ja auch gemeinsam, du und ich, Theresa. Ja. Ich bin auch Trauerbegleiterin. Also ich habe da so ein breites Repertoire und bei ihr war halt mehr dieser Persönlichkeits-Coaching-Aspekt gerade dran. Und dann war ihre Antwort, ja, Tanja, das stimmt, bei mir ist gerade das andere dran. Also ich versuche das wirklich so individuell wie möglich dann auf die Menschen dann einzugehen und für sie so zu gestalten. Das ist das 1:1 Coaching. Und dann gibt's aber Menschen, gerade jetzt wieder, ich starte jetzt mit einer Gruppe mit mehreren Frauen, die sagen, ich will das nicht alleine. Es gibt tatsächlich auch Menschen, denen fällt's gar nicht so leicht, mit mir dann in dem Fall konfrontiert zu sein, die fühlen sich einfach in der Gruppe sicherer. Ja, weil da sprechen dann auch mal die anderen, da erzählen die von ihren Erfahrungen und da können die dann beispielsweise auch Rückschlüsse auf sich selbst ziehen und sagen, ach so, aha, So beispielsweise wirkt diese Übung. Ach, so kann ich die einsetzen. Aha, der Frau geht's ähnlich wie mir. Der Mann, der macht zum Beispiel den Morgengruß immer erst um 10. Das kann ich auch mal so zu zum Beispiel. Völlig unterschiedlich. Deshalb gibt's bei mir immer beides. Die Möglichkeit in der Gruppe und die Möglichkeit im 1:1. Und dann gibt's auch noch einen Online-Kurs, wo die Menschen einfach mal für sich alleine üben können und schauen können, wie geht's mir allein mit den Übungen. Manchen reicht ja das auch schon aus. Manchen reicht auch mein Buch aus. So wie vorhin gesagt, die Trauernden brauchen Unterschiedliches.
Ja, sehr schön. Das gibt nochmal einen sehr schönen Einblick in deine Arbeit und das verlinken wir dann auch alles. Dann möchte ich mich herzlich bedanken, Tanja, bei dir, weil ich finde das Thema so wichtig und dass du dem Thema immer wieder eine Stimme gibst. Und ja, schön, dass du heute in meinem Podcast warst.
Vielen Dank, Theresa, dass ich ja dem Thema in deinem Podcast eine Stimme geben durfte.
Sehr gerne.
Danke.